Silla sagt, der Kontext-Podcast.
Sie ist Professorin, Doktorin, Umweltwissenschaftlerin, Unternehmerin und seit Februar die Präsidentin der DHBW, also der größten Hochschule des Landes oder des Ländle, wie man heute sagt, und hat sich ganz der Nachhaltigkeit verschrieben im Privatleben wie auch beruflich. Martina Klerle, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Silla.
Vielen Dank, dass Sie mich empfangen. Sie haben die ersten 100 Tage schon eine Weile hinter sich, haben inzwischen alle der Standorte der DHBW in Baden-Württemberg besucht. Anfangs sagten Sie, das ist mein Traumjob. Nachdem Sie die DHBW nun näher kennengelernt haben, halten Sie diese Aussage aufrecht?
Also es hat sich ein bisschen was geändert. Es ist nicht mein Traumjob, es ist mein Supertraumjob. Wenn ich das alles gewusst hätte bei der Bewerbung für dieses Amt, dann hätte ich diese Bewerbung mit noch mehr Ehrfurcht abgeschickt.
Aber es hat ja trotzdem gereicht, ne?
Ja, super, es hat gereicht und ich bin sehr dankbar. Und es hat deswegen funktioniert, weil die Hochschule, die DHBW und ich, wir passen einfach wunderbar zusammen. Eine Hochschule, die so schön an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist, das ist mein Leben und deswegen fühle ich mich hier auch so wohl.
Gut, wenn man einen neuen Arbeitgeber hat, bin ich zwar gewöhnt, dass man über den freundlich redet, aber solche Lobeshymnen habe ich bislang eher selten gehört. Aber das ist prima. Wir reden noch, was Sie sonst so gemacht haben, über drei Kataster, die einem darüber Auskunft geben, ob sich Solar auf dem Dach zum Beispiel eignet oder wie Sie Ihre Ideen im Hof 8 perfekt umgesetzt haben, formal und inhaltlich. Aber dass Sie das alles geschafft haben, war Ihnen ja auch nicht in die Wiege gelegt. Ich meine, bei einer Großfamilie, Sie haben ja fast eine Fußballmannschaft zu Hause zusammengekriegt, glaube ich. Wie viele Leute wart ihr?
Ich bin mit insgesamt 7 Geschwister aufgewachsen. Wir sind also 8 Kinder gewesen und ich bin die Nummer 7, das 7. Kind. Also so eine Sandwich-Position. Aber das Besondere ist, das 7. Kind bekommt immer, das ist heute übrigens auch noch so, immer die Patenschaft des Bundespräsidenten.
Ja, und was sagt das 6. und 8. dazu?
Ja, die sind neidisch. Aber es gab tatsächlich zur Taufe irgendwie 100 Mark damals. Zur Hochzeit habe ich ihn eingeladen, er kam aber nicht.
Na gut, haben Sie es ihm nachgesehen?
Er hat mir ein schönes Glückwunschschreiben geschickt, das war dann schon okay.
Ja. Also da ist es in einer solchen Größenordnung ja nicht selbstverständlich, dass jedes Kind studiert und promoviert und Professorin wird oder so. Haben Sie sich da durchgesetzt? Wie kam es?
Es ist schon eine ganz harte Arbeit. Durchgesetzt ist nicht das richtige Wort, sondern ich bin einfach meinen Weg gegangen. Ich habe mir am Anfang meiner Karriere auch nicht vorgenommen, Präsidentin der größten Hochschule des Landes Baden-Württemberg zu sein, sondern ich habe immer wieder einen Schritt nach dem anderen gemacht. Und die haben sich gut aufeinander aufgebaut, diese Schritte. Und ich habe ja erst meine Berufsausbildung gemacht, eine Lehre gemacht im Alter von 16 Jahren. Und dann nach der Lehre habe ich mir gedacht, das reicht jetzt noch nicht, ich müsste noch weitermachen und habe erstmal ein paar Jahre gearbeitet und dann habe ich die Hochschulreife gemacht und dann studiert und dann habe ich wieder eine Weile gearbeitet und dann habe ich gedacht, na, das war jetzt das Fachhochschulstudium, ich wollte ein bisschen mehr Wissenschaft, ein bisschen Forschung und nach 2 Jahren habe ich dann wieder studiert, wieder neu angefangen, jedes Mal eine neue Entscheidung, jedes Mal ein Durchringen und jedes Mal die Frage, schaffe ich das finanziell? Also Das war schon ein Durchringen. Und jedes Mal war das auch nicht so klar. Und am Ende habe ich es dann gemacht. Und jedes Mal hat mir das Studium noch mehr gebracht und noch mal den Horizont etwas erweitert. Und um mich ging es ja gar nicht. Die Themen wollte ich haben und die hatten sich durch das Studium immer wieder neu erschlossen. Und nach dem Studium kam dann die Promotion ja auch so parallel zum Arbeiten.
Und die kommt ja auch nicht von alleine, auch das muss man wollen.
Ne? Ja, das war harte Arbeit. Parallel zum, ich habe ja nicht in der Hochschule promoviert, sondern ich habe parallel zum Aufbau eines Unternehmens promoviert. Und da gab es schon Momente, wo ich gedacht habe, ich schaff's nicht mehr. Und dann immer wieder sich durchzuringen, aufzurappeln, sagen, oh, dieses Kapitel streichst du jetzt einfach, da brauchst du nochmal ein Jahr Recherche. Und dann am Ende doch was Gutes hinzukriegen, das ist schon jedes Mal ein Kraftakt gewesen. Und jedes Mal hat es sich gelohnt. Und ich denke, es ist am Ende ja das Schöne, dass man dann sieht, es hat funktioniert, ich bin durchgekommen, ich habe diese neue Erkenntnisse gewonnen und kann damit, und um das geht's ja, mehr Dinge für die Nachhaltigkeit, ja, für die Welt, für das Unternehmen, für die Familie, ja, für wen auch immer machen.
So viel auf sich zu nehmen, und zwar mit Freude auf sich zu nehmen, weil man weiterkommt, fällt einem, glaube ich, leichter, wenn man so ein tolles und konkretes Ziel hat wie die Nachhaltigkeit. Wenn man begriffen hat, meint begriffen zu haben, wie wichtig das für uns alle ist. Man kann sagen, Nachhaltigkeit ist nicht alles, aber umgekehrt wird der Schuh draus, ohne Nachhaltigkeit ist alles nichts.
So ist es,
ja. Wenn man so ein Ziel hat, fällt einem das alles leichter, sich auch dieser Mühen zu unterziehen.
Ja, weil es ist ja wie beim Marathon. Ich bin kein Marathonläufer, aber ich stelle mir das so vor, also 10 Kilometer schaffe ich gerade so, aber wenn man dann so das Ziel vor Augen hat und dann hat man eben noch 3 Kilometer vor sich, dann beißt man sich da durch. Aber wenn man irgendwo ankommt und weiß nicht, wo das Ziel ist, dann muss man einfach sich stärker durchringen. Also das heißt, ja, es ist immer aufwendig. Es ist ja im ganzen Leben so, dass man sich Dinge vornehmen muss, um sie zu erreichen. Ich lieber verschiebe ich ein Ziel, also terminlich, wie dass ich mir kein Ziel stecke. Ja. Und manchmal muss man sich auch ganz enge Ziele stecken, damit man die Chance hat, sie zu erreichen. Weil es gibt ja auf dem Weg zu diesem Ziel so viele neue Steine, Erkenntnisse, Probleme, Erkenntnisse, dass man vielleicht noch einen anderen Weg gehen hätte sollen. Und deswegen braucht es dieses Ziel immer. Und ja, das hat dann überraschend gut funktioniert, wenn man das jetzt so mit die Retro-Perspektive einnimmt. Ich bin jetzt 55 Jahre, habe diese ganzen Etappen, das waren immer wieder 2 Jahre, 5 Jahre, das ist ja eine lange Zeit. 2 Jahre ist eine irre lange Zeit, wenn ich das jetzt so an meinen Kindern sehe, wie lange die da 2 Jahre sind, dann waren das für mich damals auch 2 Jahre, sehr lange Zeit. Und dann ist man dann doch auch, freut man sich, dass es dann so gelungen ist, diese ganzen Ziele sich nicht nur zu stecken, sondern sie auch zu erreichen.
An der Spitze als Präsidentin der DHBW sind Sie die erste Frau.
So ist es.
Gibt es noch eine andere Frau, die als Geodätin, als ausgebildete Geodätin eine Hochschule anführt?
Wow, super Frage, habe ich mir noch nie gestellt. Ich kenne so ziemlich alle Geodätinnen Deutschlands und nein, das gibt es nicht. Auch danke für den Hinweis, das ist ja.
Können Sie auch mit einem Superlativ noch in die Biografie aufnehmen.
Erste Geodätin als Präsidentin. Nee, also das ist.
Das unterstreicht, wie wichtig das ist, das Land zu vermessen. Wollen Sie mal das Land vermessen und warum?
Wie ich zu meinem Beruf gekommen bin, das ist ja sowieso eine tolle Geschichte. Ich liebe die Mathematik. Ich liebe Zahlen und war schon immer ein Faible für Mathe. Und da habe ich so viel Spaß dran gehabt. Ich habe aber auch viel Spaß dran gehabt, in der Natur zu sein. Also draußen in den Feldern, im Wald spazieren zu laufen, irgendwie draußen zu arbeiten. Und dann habe ich immer so eine Qual gespürt. Ich werde niemals diese 2 Welten zusammenbringen können. Und dann, halten Sie sich fest, die Arbeitsagentur, früher hat man Arbeitsamt gesagt, in einem Beratungsgespräch, damals in der Realschule, in der 10. Klasse, habe ich der Dame das erzählt. Und dann hat sie gesagt, doch, da gibt es einen Beruf, wo man das zusammenbringen kann. Das ist die Vermessungstechnikerin. Vermessungstechniker hat man damals noch gesagt. Und das ist die angewandte Mathematik draußen in den Feldern. Eben Grenzsteine in der Natur zu finden, die Felder neu aufzuteilen, die landwirtschaftlichen Flächen neu aufzuteilen. Und dann habe ich mir gedacht, das hört sich gut an, das probiere ich mal, und habe dann Bewerbungen geschrieben und bin dann beim Katasteramt tatsächlich eingestellt worden als Auszubildende für Vermessungstechnik. Und so bin ich zu meinem Beruf gekommen. Ich kannte den nicht vorher.
Ich habe den jetzt auch durch Sie erst etwas näher kennengelernt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, das Kataster hat Sie dann ja auch fasziniert. Das haben Sie auch in Ihr Büro übernommen. Sie haben ein Ingenieurbüro für Gesellschaft und Landmanagement und Umwelt gegründet, parallel zur Masterarbeit, oder was war das noch?
Ja, zur Masterarbeit.
Naja, unterm Strich rausgekommen sind 3 Areas, Sun, Green and Wind. Das heißt, bei Ihnen kann ich jetzt mich melden und sagen, wir haben da ein Häusle, Und das sieht so aus. Gucken Sie doch mal auf Ihrem Plan, wo das liegt. Lohnt sich da ein kleines Windrad? Lohnt sich da das Solar auf dem Dach und so weiter?
Genau. Das stimmt so, eines stimmt nicht ganz, denn das System hatte ich mir so ausgedacht, dass da niemand mehr jemanden fragen muss, sondern dass diese Karten im Internet sind, Google Maps-like, wenn man so will, und dann jeder einfach seine Adresse eingibt oder eben dorthin navigiert und dann sieht, ah, da ist mein Haus, da könnte ich, das sieht man dann, blau ist kalt, also nicht geeignet, rot ist warm, also geeignet, wie viele rote Flächen da drauf sind. Und dann kann ich dann das abdigitalisieren, das heißt Klicks setzen auf das Gebäude und dann kriege ich die Info, das sind 78 Quadratmeter, dann kann ich mit diesen 78 Quadratmeter so und so viel Strom produzieren. Ich kann dann in einem Feld, das aufgeht, meinen Stromverbrauch eingeben, den ich habe, und dann kann ich sehen, aha, reicht mir diese Fläche oder wie viel habe ich übrig. Dann kann ich in dem nächsten Feld, das aufgeht, wählen, ob ich einen Speicher möchte oder nicht, ob ich ein Elektroauto habe oder haben möchte oder nicht, und kann dann so rumspielen, was denn für mich die ideale Größe an Solaranlage ist oder wir wissen ja auch, die Nachhaltigkeit ist das eine, aber es gibt, Klammer auf, leider, Klammer zu, mehr Menschen, die aufs Geld achten, und man kann damit ja auch Geld verdienen und sparen, und der Zweck heiligt ja die Mittel, dann kann man dient dieses Kataster auch dazu, Menschen zu zeigen, wie viel Geld sie mit der Sonne verdienen können oder einsparen können.
Aber erstmal erschreckt die Leute doch, wie viel sie investieren müssen, bevor das irgendwann alles mal so in sich ins Positive dreht.
Ja, natürlich, es braucht eine Investition, aber wie viele Leute kaufen sich denn ein Auto und da bleibt am Ende nichts übrig, und bei einer Solaranlage bleibt was übrig und kann man verdienen. Ich habe meine letzte Solaranlage vor jetzt 8 Jahren gekauft auf der Scheune, also auf meinem Hof 8, und die hat sich jetzt nach 8 Jahren amortisiert. Also jetzt ist, ich habe das komplett finanziert, jetzt ist der Kredit abbezahlt, okay, und ab jetzt verdiene ich damit Geld und diene der Nachhaltigkeit, der Ökologie.
So soll es im Endeffekt sein, dass alle was davon haben, ja, man das was für die Allgemeinheit tut, aber dann selbst auch unterstützt wird. Mit den Fördermitteln bin ich ja nicht so ganz sicher, wie lange das noch funktioniert. Die 100 Milliarden für die Bundeswehr werden ja recht schnell ausgegeben, auch mit Grundgesetzänderungen, pipapo. Aber auf der anderen Seite hat es doch Anfang des Jahres schon geheißen, leider sind die Mittel für die Förderung der Häusle jetzt aus und stellen Sie mal hinten an.
Ja, also das passt ja nicht zusammen. Das eine sind die Häuser, was die Sanierung betrifft, was Sie jetzt ansprechen. Da hat man die Abschreibung und die Zuschüsse auf Eis gelegt. Jetzt ist die Abschreibung auf den Weg gebracht. Die Solaranlagen, von denen wir gerade gesprochen haben, die bekommen schon seit Jahrzehnten keine Förderung mehr, sondern man hat über das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, eine garantierte Abnahme. Das ist der eine Teil des EEGs und das ist ja wichtig. Also der Strom, wenn ich ihn über eine Solaranlage produziere, wird er mir abgenommen. Das ist gesetzlich geregelt, ist nicht in jedem Land so. Das ist das eine, was gut ist. Und das zweite, was gut ist, man bekommt auch einen sicheren Betrag für seine Kilowattstunde. Das ist, als ich meine erste Solaranlage gekauft habe, das war im Jahr, also das ist jetzt 21 Jahre her, da gab es 99 Pfennige pro Kilowattstunde. Als ich die letzte jetzt gekauft habe, waren es noch 12 Cent. Also das ist eine ganze Menge, was weniger geworden ist. Trotzdem habe ich mit der neuen Anlage mehr verdient, weil die Zeit natürlich für sich gearbeitet hat. Die Solaranlagen sind viel, viel besser geworden. Ja, und das ist die Antwort darauf, es gibt Förderungen. Ja, die Förderungen sind nicht in Form von Geld, das ausbezahlt wird, sondern die Förderung, das ist auch eine Art von Förderung, ist in Form von garantierter Abnahme des Stroms und eine sichere Einspeisevergütung, die man bekommt. Und da sind wir ehrlich, wir sparen uns ja ziemlich viel Stromkosten, wenn wir eine Solaranlage haben.
Nicht nur die Sun Area haben Sie, Sie können auch mitteilen, ob Sie sogar ein kleines Windrad Also lohnt, aber mitten in der Stadt irgendwie ist das ja eher selten.
Oh, bei dem Projekt, da warte ich noch auf den Durchbruch. Also wir haben das vor, oh, wie lange ist das her, 8 Jahre. Und diesen Innovationszyklus, der war bei der Solarenergie schneller erreicht, dass dann die Wirtschaft drauf gesprungen ist. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, es geht hier ja auch um die Geoinformatik, also ein mathematisches Modell, wie man mit Hilfe von 3D-Daten, die man aus einer Befliegung bekommt, mit einem Scanner, diese 3D-Daten, wie eine Punktwolke, einfach so ein, alles ist abgebildet über diese Punkte, diese Messpunkte. Mhm. Und mit denen kann man in einen virtuellen Windkanal gehen. Und in diesem virtuellen Windkanal kann man herausfinden, wo gibt's denn diesen Venturi-Effekt? Also das Venturi-Effekt kennt man vielleicht, wenn man durch so einen Hauseingang geht, wo hinten die Tür auf ist. Oder wenn man in die U-Bahn geht, wo es so zieht. Oder wenn man so eine Häuserenge hat und dazwischen zieht so, da zieht der Wind so. Diesen Venturi-Effekt, wenn also der Wind gleich bleibt, aber der Querschnitt kleiner wird, das nennt man Venturi-Effekt und den kann man rechnerisch herausfinden, wo der ist. Und an solchen Stellen zieht ja der Wind besonders stark und an diesen Stellen, so die Idee, setzt man dann ein Windrad hin, sofern das räumlich eben funktioniert. Ja. Und das ist vor allem an Häuserkanten so oder zwischen Häusern so. Und bei der Windkraft ist es anders wie bei der Solarenergie. Bei der Windkraft hat man, nicht von Anfang an, andersrum, bei der Solarenergie hat man, wenn man doppelt so viel Sonne hat, auch doppelt so viel Strom. Bei der Windkraft geht das in die dritte Potenz. Das heißt, habe ich doppelt so viel Wind, habe ich 8-mal so viel Strom. Habe ich 3-mal so viel Wind, habe ich 27-mal so viel Strom. Und deswegen ist es bei der Windkraft noch wichtiger, den richtigen Standort zu finden. Und wenn ich jetzt eine Stadt mir denke, wie jetzt Stuttgart oder Frankfurt oder Hamburg, dann gibt es so viele Ecken, wo dieser Moment da ist, dieser Venturi-Effekt. Und das Ziel ist, eine Karte zu haben, haben wir auch methodisch entwickelt und auch exemplarisch berechnet, eine Karte zu haben, wo jeder Bürger sehen kann, ach, da rechts an meinem Haus, da gibt es so eine Ecke, wo es ziemlich zieht, da setze ich dann so ein Mini-Windrad hin. Also Mini heißt von 10 Zentimeter bis
10 Zentimeter?
Ja, da gibt es ganz kleine, 10 Zentimeter groß. Gibt sogar noch kleinere, aber die habe ich noch nicht gesehen. Die 10 Zentimeter kenne ich. Und
das
da
reicht ja nicht mal im Sommer, wenn die Sonne scheint, um ein bisschen frische Luft zu kriegen.
Ja, umgekehrt. Frische Luft geht es ja, wenn es angeschwemmt wird. Also ganz kleine, die kann man zum Beispiel auf die ganze Fassade dann 100 Stück drauf machen. Also nicht eine, sondern ganz viele. Ja. Und wenn da immer über diese Fassade der Wind drüber streicht und man hat dann ganz viele solche kleine Windräder, Kleinvieh macht auch Mist, dann kann man da auch produzieren, Strom produzieren. Und bei der Solarenergie hat sich die Spreu vom Weizen schon lange getrennt. Da weiß man, welche Anlagen gut sind. Bei der Windkraft, bei den kleinen Windrädern noch überhaupt nicht. Also vielleicht wird irgendwann mal in 5 oder 10 oder 20 Jahren dieses Projekt auch seinen Durchbruch haben. Jetzt hat es das noch nicht, obwohl es total sinnvoll ist, neben der Solarenergie gerade in der Stadt auch noch Windkraft zu nutzen. Weil immer dann, wenn die Sonne nicht scheint, wenn es regnet oder stürmt, dann hat man Wind.
Eins von beiden ist meistens
vorhanden. Also die ergänzen sich gut, ja. Im Sommer hat man mehr Sonne, im Winter, im Herbst hat man mehr Wind. Ja. Also die ergänzen sich auch übers Jahr hin.
Wir machen doch komplett, die Green Area haben sie auch. Das heißt, man kann auf ihren Plänen auch sehen, wo ist es vielleicht vernünftig, dass ich meine Fassade begrüne oder
Urban
Gardening betreibe oder sowas.
Genau, welche Teile des Hauses eignen sich besonders, um grün anzulegen. Wir haben ja, man kennt es zum Beispiel von Stuttgart, dieser Kessel, der im Sommer extrem aufheizt und der kann abgekühlt werden durch Bepflanzung. Und die Bepflanzung, der ist es egal, ob das auf dem Dach ist, an der Fassade ist, verkehrsgrün ist. Und die Abkühlung der Städte ist schon wichtig. Wir haben den Klimawandel, wir können ihn nicht mehr zurückdrehen, er wird auch weitergehen. Selbst wenn wir noch so viel Anstrengung haben, müssen wir uns anpassen. Und eine der Anpassungsstrategien ist, dass die Städte kühler werden müssen durch Begrünung. Und deswegen habe ich mir gedacht, die Daten sind ja da, man kann jetzt ja erkennen, wie viel Wasser habe ich wo, wie viel Schatten habe ich wo, wie sind die Dächer geneigt, wie sind sie ausgerichtet. Und deswegen kann man diese drei Dinge gut kombinieren, wo macht Solar Sinn, wo macht Wind Sinn, wo macht die Begrünung Sinn und wo gibt es Kombinationen. Man kann ja auch eine Solaranlage etwas höher machen auf dem Dach und drunter die Grünfläche. Dann ist sogar die Solaranlage etwas effektiver, weil je kühler sie ist, die Solaranlage, desto höher der Wirkungsgrad. Also man kann die Dinge auch gut kombinieren. Auch da braucht es noch einen Innovationszyklus in der Architektur, dass die Architekten, vor allem die Baumaßnahmen umsetzen, sich auch drauf einlassen.
Das klingt doch alles sehr gut. Ganz weh tut es Ihnen wahrscheinlich in der Seele, wenn Sie sehen, wie viele Dächer einfach nur dafür da sind, dass es nicht reinregnet und die überhaupt sonst gar nicht mehr genutzt werden.
Wir sind ja in Deutschland in einem ganz, ganz eng besiedelten Gebiet. Das ist mal so, ich wohne ja im ländlichen Raum, da denkt man immer irgendwie, alles ist ländlich hier, aber im internationalen Vergleich sind wir schon extrem dicht besiedelt und wir haben eine wahnsinnige Konkurrenz auf der Fläche. Wir wollen landwirtschaftliche Produkte jetzt aufgrund der Versorgungsunsicherheit noch mehr. Also das heißt, die landwirtschaftlichen Flächen nutzen. Wir wollen ökologische Flächen haben. Die brauchen ökologische Landwirtschaft etwas mehr Fläche. Wir haben Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Auch dafür brauchen wir Flächen. Wir wollen Erholungsfläche haben. Wir wollen Straßen haben und Bahnschienen haben. Es ist so ein großer Druck auf der Fläche, dass wir uns das nicht leisten können, dass wir jede Fläche nur für eine Nutzung haben. Und die Dächer, die sind ja der Natur schon mal entzogen. Warum nicht jetzt nochmal als Gründach oder als Solardach nutzen? Und ich liebe ja die Mathematik und ich habe vieles ausgerechnet. Unter anderem, wenn wir mal alle Dächer Deutschlands sehen, im Schnitt haben wir etwa 100 Quadratmeter pro Person. Da sind jetzt alle Dächer dabei, also auch die Industrieanlagen, auch die Kirchen, auch die Garagen. 100 Quadratmeter pro Person. Wir brauchen aber nur 10 Quadratmeter pro Person, um den Strom zu produzieren, den eine Person im Jahr verbraucht. Und den Rest, also sagen wir mal nochmal 20, 30 Quadratmeter, brauchen wir für die Industrie. Und wenn wir, das ist jetzt natürlich eine sehr theoretische Annahme, aber es würde auch praktisch funktionieren, wenn wir die Hälfte aller Dächer mit Solaranlagen bestücken würden, könnten wir den gesamten Bedarf, den wir haben, decken. Da müssen wir natürlich etwas übersteuern, weil wir im Winter weniger Sonne haben und wir haben auch Freiflächen und wir haben auch Windkraftanlage und wir haben Biomasse und wir haben Wasserkraft und dieser Mix, der macht es dann aus und das ist gut möglich.
Wir haben ja ein bisschen Baustelle vor der Tür.
Wir haben hier in Stuttgart wird gebaut und da haben wir ein bisschen Lärm hier.
Ich wollte nur die Geräusche erklären, wir sind aber eben zu Gast und das ist nun mal so. Sie haben in der Praxis gezeigt, wie gut das funktioniert, wenn man das alles richtig umsetzt, was Sie jetzt auf die verschiedenen Arten und Weisen erklärt haben mit Ihrem Hof 8 in Schäftersheim. Können Sie in zwei Sätzen kurz aus einem historischen Bauernhof ein Gebäude oder einen Gebäudekomplex beschreiben, der viel mehr Energie erzeugt, als er verbraucht?
Ja, und ich möchte damit anfangen, dass ich als Professorin da das immer predige. Und wenn man dann selber baut, dann kann man nicht in der Vorlesung darüber berichten und es privat nicht tun. Also war mir ganz klar, als ich diesen alten Bauernhof gekauft habe, das muss ein Plus-Energiehof werden. Alle Menschen haben mich für verrückt erklärt. Das kann man vielleicht mit einem hypermodernen Neubau machen, aber doch nicht mit einem 200 Jahre alten
im Bestand wird
Hof. Und dann auch noch im Bestand, genau. Und dann habe ich aber, ich habe ja in Physik aufgepasst. Ich kann ja rechnen und weiß.
Kinder, es lohnt sich in der Schule aufzupassen.
Ja, wusste ja, dass das funktioniert. Ich habe das ausgerechnet und gut, ich war mir bei den Kosten noch nicht ganz sicher, wie sich das dann kostenmäßig amortisiert und musste auch mich ein, zweimal von einem Energieberater trennen, weil die mir Dinge erzählt haben, die einfach nicht gestimmt haben. Und dann hat mein Bruder, ist Architekt, muss man dazu sagen, der hat die Planung gemacht und hat auch die Bauumsetzung gemacht. Und wir verstehen uns, also einer von den Achten, wir verstehen uns blind. Und dann war mir klar, ich habe einen guten Planer an meiner Hand, der weiß, was ich will. Und das hat dann funktioniert, und zwar in folgender Form. Wir haben außen viel gedämmt, also mit Altpapier gedämmt, haben eine Holzfassade angelegt. Wir haben die Dächer mit PV-Anlagen bestückt. Wir haben ein Walzenwindrad auf den First gelegt. Wir haben einen Brunnen vorgefunden, den haben wir 1,5 Meter vertieft. Denn jetzt ist er so 5-6 Meter tief. Und das Grundwasser da wird auch benutzt. Das heißt, die Wärme wird produziert mit dem Grundwasser. Das Grundwasser, also die Wärmepumpe funktioniert im Verhältnis 4:1. Man kriegt 4 Kilowattstunden, wenn man 1 Kilowattstunde Strom reinsteckt. Diese Kilowattstunde Strom kriegen wir vom Dach und von den Windrädern. Und alles zusammen war dann so überdreht, weil ich natürlich erreichen. Ich habe dann an so vielen Stellen gedreht, dass wir im ersten Jahr 100% übrig hatten. Das heißt, 200% dessen, was wir brauchen, haben wir produziert in Wärme, Strom und die 5 Elektroautos, die da tanken. Und von daher, es ist ein alter, historischer Hof. Die Mehrkosten haben sich im 7. Jahr amortisiert. Wir sind jetzt im 8. Jahr und haben 100% übrig. Kein Mensch kann mir sagen, dass wir die Energiewende nicht schaffen. Und wir schaffen sie sogar im Bestand. Jetzt klappert es draußen, das war eine Bestätigung des Baggers, dass das funktioniert.
Der hat Ihnen gut zugehört und applaudiert aus der Ferne. Genau. Das ist gut. Nee, aber auch, wie soll ich sagen, gesellschaftlich, sozial, was sich auf dem Gelände abspielt, ist ja auch ein durchdachtes Konzept. Geboren werden, arbeiten, alt werden.
Ja, es ist ein alter Hof und es ist ein kleines Dorf mit 750 Einwohnern. Und dass da Akademikerinnen, also hauptsächlich Frauen, arbeiten in technischen Berufen, das ist auch etwas, was die Menschen überrascht. Aber man kann es ja vorleben und es zieht dann Menschen an. Und da ist noch eine Praxis untergekommen, ein Neudeutsch würde man sagen, ein Coworking Space, wo eine Hebamme, ein Physiotherapeut, insgesamt 5 Personen sich 4 Räume teilen und dann für die Region im Therapiebereich einiges anbieten. Und 2 barrierefreie Wohnungen sind da entstanden. Und das ist, natürlich wollte ich als Professorin, die für erneuerbare Energien lehrt, das zeigen, dass das funktioniert. Erstens Plusenergie, zweitens im ländlichen Raum Arbeitsplätze anbieten, die auf einem hohen Niveau sind, die gut bezahlt sind und das Leben und Arbeiten im Land wunderbar funktioniert. Und das will ich natürlich meinen Studenten und jetzt in meiner Funktion als Präsidentin kann ich auch sagen, meinen Professoren vorleben, dass wir haben 800 Professuren hier in der DHBW, dass es sich rentiert, dass es richtig und wichtig ist, an jeder Stelle, egal ob das aus dem Finanzbereich ist oder ob das im Bausektor ist, dass wir es vorleben müssen, damit unsere 10.000 Studenten, die jedes Jahr die DHBW verlassen, dass die als Botschafter der Nachhaltigkeit an den Markt gehen. Und wenn man das vorlebt, und ich merke das jetzt so, ich bin jetzt gerade durch meine 100 Tage durch, und an allen Ecken und Enden, wo ich die DHBW besuche, kommen Menschen auf mich zu und sagen, Frau Klärle, Sie machen doch viel mit der Nachhaltigkeit. Ich übrigens auch, ich mache das und jenes. Und dass wir jetzt eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, die hat schon angefangen, bevor ich mein Amt angetreten bin oder habe. Aber es kommt jetzt so ein Schwung rein und so viele Menschen sprechen mich an. Und das werden wir gut hinkriegen hier in der DHBW mit Vorbild von meiner Seite und Vorbild vieler, vieler Professuren und wir möchten die Studierenden befähigen und das kann man nur machen, wenn man das auch selber lebt.
Ja, das ist einfach viel glaubwürdiger, also man kann damit auch viel mehr begeistern. 800 Professoren, wie viel davon haben mit Nachhaltigkeit eigentlich im Sinne ihrer Aufgabenstellung zu tun?
Das ist schwierig. Ich würde mal sagen, gut wäre 100%. Denn Nachhaltigkeit spielt überall eine Rolle und die Nachhaltigkeit besteht ja aus diesen 3 Säulen. Die Ökologie, die hat jeder im Fokus, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, aber eben auch den sozialen Bereich und auch den ökonomischen Bereich der Nachhaltigkeit ist gleichberechtigt wichtig. Und von daher, es gibt sicherlich einige, ich weiß nicht wie viele, die Nachhaltigkeit in der Denomination, sagt man da, bei dem Titel der Professur haben. aber es müssen aus meiner Sicht alle haben, nicht unbedingt im Titel, sondern in ihrer Vorlesung. Green Finance auf der einen Seite, die Steuerfragen, die Bankfragen. Wir haben ganz viel im Bereich des Maschinenbaus, der E-Technik. Und das sehen wir heute. Gestern ist doch, glaube ich, im Land Baden-Württemberg diese E-Mobilität von Daimler Spatenstich gemacht worden. Also das ist eine Sache, die in jeder Professur daheim ist, daheim sein muss aus meiner Sicht. Und im Maschinenbau, der hat sich ja neu erfunden, der Maschinenbau. Wenn ich überlege, wie toll es ist, dass wir inzwischen Motoren haben, also die Elektromotoren gibt es ja schon ganz, ganz lange, Elektromobilität gibt es auch schon ganz, ganz lange, aber dass wir jetzt umstellen, dass wir alle umstellen auf die Elektromobilität oder auf CO2-neutrale Kraftstoffe, das ist, hätte vor 5 Jahren noch keiner gedacht. Ich habe es gehofft, ich habe es gewollt. Ich fahre seit fast 10 Jahren rein elektrisch und rein erneuerbar. Aber dass es jetzt gelingt, dass die ganzen Studierenden darauf vorbereitet werden müssen und auch werden, dass sie diese Transformation der Mobilität hinbekommen. Und es bezieht sich nicht nur auf die Mobilität, bezieht sich auch auf die Energiewende als Ganzes.
Also Sie möchten, dass möglichst 100% der Professuren in irgendeiner Form mit diesem Thema zu tun haben. Ja. Wie viel Prozent Ihrer Kooperationspartner der 9000 Unternehmen, denn das ist ja die Voraussetzung der DHBW, man braucht einen Ausbildungsvertrag, um bei Ihnen dann auch zu studieren. Das ist ja das Einmalige dran. Wie weit ist dieses Bewusstsein bei den Unternehmen, die mit Ihnen kooperieren, auch schon vorhanden?
Also das kann ich noch nicht beurteilen. Aber wir haben 9000 Partner und da wird jetzt ein Schuh draus für die Nachhaltigkeit, wenn wir unsere Studierenden, die ja zur Hälfte bei uns sind an der Hochschule, 3 Monate bei uns, 3 Monate im Unternehmen, 3 Monate bei uns, 3 Monate im Unternehmen. Und diesen Wechsel der Studierenden wird dazu führen, dass entweder die Unternehmen total nachhaltig sind und die Studenten das in unsere Vorlesung reintragen oder dass unsere Professuren die Nachhaltigkeit vermitteln und, by the way, meistens fordern es die Studenten und treiben auch uns Professuren dahin. Das ist super gut. Also, und die bringen es dann wieder ins Unternehmen. Ich kenne die 9000 Unternehmen nicht alle, einzelne kenne ich und ich habe jetzt alle Standorte besucht und habe an allen Standorten auch diese Partnerunternehmen kennengelernt und da spürt man auch, alle wollen umstellen. Manche sind auf dem Weg, manche haben es schon geschafft, manche wissen, dass sie es tun wollen und wissen noch nicht wie. Und genau da sind wir ja auch als Hochschule wieder gefragt, nicht nur im Studium, sondern auch in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Wir haben ja eine große Einheit, das Center for Advanced Studies, das CAS, das 100 Mitarbeitende hat bei uns an der DHBW und wo wir für Unternehmen, für Betriebe, egal ob es Ein-Personen-Betrieb ist oder ob das die Großen sind wie SAP, Daimler, Audi, Bosch, bieten wir und machen wir auch Weiterbildungsangebote für Elektromobilität, für Brennstoffzellen zum Beispiel, für die Frage des Mobilitätsverhaltens. Also das ist ein iterativer Prozess, würde ich mal sagen, also ein aufeinander zuarbeiten für das gemeinsame Ziel der Nachhaltigkeit.
Und ich sagte schon, Sie haben Ihr ganzes Leben der Nachhaltigkeit gewidmet. Das geht bis in das Privateste hinein. Sie haben ist Carsharing erwähnt, Sie haben 5 Elektroautos am Hof 8 in Schäftersheim. Sie persönlich fahren natürlich vor allen Dingen Zug und Bahn und haben ein E-Mobil. Und heute zum ersten Mal von mir auch besichtigt einen Kofferroller.
Ja, einen Kofferroller für die letzte Meile. Also ich fahre, was geht mit den Öffentlichen und komme dann mit dem Zug irgendwo an, in Stuttgart am Bahnhof, in Frankfurt am Bahnhof. Und dann hat man immer noch 2-3 Mal U-Bahn umsteigen oder irgendwie noch 1 Kilometer.
Oder lange Flure, wie wir auch im Haus.
Oder geflogen.
Lange Flure.
Lange Flure, wie bei uns hier in der DHBW, genau. Aber da fahre ich nicht, Da schiebe ich ihn, genau. Okay. Auch am Bahnhof darf man eigentlich nicht mit dem Roller fahren. Einmal in Wien ist es mir passiert, hat mir dann ein österreichischer Bahnbeamter auf dem schönen Wiener Schmäh gesagt, das gehört sich hier aber nicht. und bin dann wieder abgestiegen. Ja, diese Rolle, das ist ein Roller, ein Koffer. Da kann man das Trittbrett des Rollers ausklappen. Dann den Griff, das ist diese Stange, die am Roller, am Koffer immer dran ist, um den Koffer zu ziehen. Und das macht man dann ratsch, ratsch, zieht den hoch und kann sich dann auf das Trittbrett stellen. Hat ein ganz tolles Fahrwerk. Also es ist richtig, man kann richtig schnell damit fahren. Und hat hinten sogar eine Bremse dran am Hinterrad. Und das bringt immer gewisses Aufsehen. Und es gab sogar einmal hier in Stuttgart, war das direkt am Schloss, hat einer mich angehalten und gesagt, können Sie da nochmal fahren? Ich will das filmen. Darf ich Sie filmen? Weil dieser Koffer, das ist einfach toll, mit dem unterwegs zu sein. Man hat immer die Hände frei und man ist immer schneller da wie das Taxi oder wie wenn man mit der U-Bahn fährt, wenn es jetzt nur um 1-2 Kilometer geht. Oft in Weigersheim, wenn ich ankomme, habe ich noch 2 Kilometer bis zu meinem Haus und da fahre ich dann auch die restlichen 2 Kilometer mit dem Roller.
Ja, und es ist ja auch nicht Ihr erster, den Sie haben. Sie haben schon ein paar verschlissen, glaube
ich. Ja, genau, ich fahre sehr viel damit.
Sehr praktisch. Frau Klerner, vielen Dank für das Gespräch. Allzeit gute Fahrt und vor allen Dingen viel Erfolg beim Erreichen Ihrer nachhaltigen Ziele.
Danke. Ja, da müssen wir zusammenhalten. Das müssen wir zusammentun. Danke auch für das Gespräch, Herr Siller.
Siller fragt. Der Kontext-Podcast.